SRF 1.
Uhr, das sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön hören Sie Rendezvous. Das sind unsere Themen. Die umstrittene Verknüpfung von AHV und Steuerreform hält auch in der Nationalratskommission stand. Wie ist das zu deuten? Knapp 100 Millionen Dollar Buße zahlt die ZKB im Bankenstreit mit den USA. Das Thema sei damit bald ganz erledigt.
Die großen Fische, die sind bereits durch. Es geht um Aufräumarbeiten. Ich denke, auch die aktuelle amerikanische Regierung ist nicht mehr ganz so sehr daran interessiert,
sagt Rechtsprofessor Peter V. Kunz hier im Rendezvous. Dann, in Deutschland kamen verunreinigte oder gefälschte Medikamente auf den Markt. Wir wollen wissen, wie anfällig ist die Schweiz? Und bis er nach Dublin kam, war Smalltalk für Martin Aliot ein Graus.
Ich bin damit gross geworden, dass Smalltalk eine abschätzige Bedeutung hat. Das ist nutzloses Gewäsch.
In den Dubliner Pubs wurde er eines Besseren belehrt. Was er da so alles gelernt hat, erzählt er uns im Rendezvous mit der Welt um 13 Uhr. Guten Mittag, im Studio heute Brigitte Kramer. Mit einem Kniff will der Ständerat gleich zwei hochumstrittene politische Vorlagen unter Dach und Fach bringen. Noch vor der Sommerpause hat er die Unternehmenssteuerreform mit einer Finanzspritze an die AHV verknüpft. Nun hat sich die zuständige Wirtschaftskommission des Nationalrats, die WAK, damit befasst. Und siehe da, die Verknüpfung hält. Die Kommission stimmt dem Paket in zentralen Punkten so zu, wie es der Ständerat geschnürt hat. Gaudenz Wacker im Bundeshaus, zur Erinnerung, welches sind die wichtigsten Punkte dieses Vorschlags?
Der Ständerat verkaufte seine Vorlage unter dem Motto: Pro Franken Steuerausfall geht ein zusätzlicher Franken in die AHV. Die Rede ist von 2 Milliarden. Zahlen sollen das vor allem Arbeitnehmer und Geber. Zum einen soll also mehr vom Lohn abgezwackt werden, zum anderen sollen Firmen mehr zahlen. Und dann soll es auch mehr Geld aus der Bundeskasse für die AHV geben.
Nun hält also auch die vorberatende Nationalratskommission an dieser Vorlage fest, so wie sie der Ständerat vorsieht, obschon diese hoch umstritten ist. Wie deuten Sie das?
Ja, nichts mehr anbrennen lassen scheint da die Devise für die Wirtschaftskommission zu sein, denn bei der Steuerreform drängt die Zeit, auch wegen Druck aus dem Ausland. In dieser Situation fand sich keine Mehrheit für andere Ideen, wie sie in den letzten Wochen vor allem von SVP und FDP-Vertretern eingebracht wurden.
Können Sie noch ein Wort sagen zu diesen Ideen, zu diesen Alternativen?
Vor allem zwei würde ich gerne nennen, weil diese in anderen Nationalratskommissionen Mehrheiten fanden. Da ist zum einen die Sozialkommission. Sie will bereits in dieser Vorlage das Rentenalter für Frauen auf 65 erhöhen. Ihr Argument, man solle nicht nur mehr Geld in die AHV einschießen, die AHV solle auch weniger ausgeben. Das wurde nun aber mit 15-9 Stimmen abgelehnt. Und zum anderen die Finanzkommission, sie will die zusätzlichen Lohnbeiträge bekämpfen. Ihre Forderung, nicht Arbeitgeber und Nehmer sollen mehr an die AHV zahlen, sondern alle, und zwar über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Doch dieser Antrag wurde geradezu abgeschmettert mit 21-1 Stimme.
Die Vorlage ist jetzt also im Grundsatz aufgegleist für die Parlamentsdebatte. Wie stehen denn die Chancen, dass sie im Nationalrat durchkommt?
Gut, die Wirtschaftskommission hat jedenfalls mit recht stabilen Mehrheiten entschieden. Der Nationalrat berät die Vorlage in 4 Wochen und später wird wohl auch das Volk noch darüber abstimmen, dann aber wohl nur mit einer einzigen Ja-Nein-Frage über das Gesamtpaket, also nicht gesondert über den Steuerteil und den AHV-Teil, denn auch die Wirtschaftskommission will von einer Aufspaltung der Vorlage nichts wissen.
Danke für diese Einschätzungen. Danke ins Bundeshaus zu Gaudenz Wacker. Nun weitere Meldungen des Mittags. Valerie Wacker mit der Übersicht.
In der italienischen Stadt Genua ist eine mehrspurige Autobahnbrücke eingestürzt. Feuerwehr und Ambulanzen seien vor Ort, schreiben Nachrichtenagenturen. Über allfällige Opfer gibt es noch keine Angaben. Regen und Gewitter der letzten 24 Stunden zeigen Wirkung. In der Zentralschweiz hat sich die Waldbrandgefahr etwas entschärft. Luzern, Schwyz, Zug, Ob und Nidwalden lockern das generelle Feuerverbot, wie sie mitteilen. Es sei aber weiterhin Vorsicht geboten. Das heißt, ab sofort darf man in den Kantonen der Zentralschweiz außerhalb des Waldes wieder Feuer machen. Und auch im eigenen Garten darf man wieder grillieren, sofern es das Wetter zulässt. Für eine generelle Entwarnung ist es aber noch zu früh. Gemäß der Naturgefahrenkarte des Bundes herrscht in den meisten Kantonen nach wie vor große oder sehr große Waldbrandgefahr. In London ist am Morgen ein Auto in die Sicherheitsabsperrung vor dem Parlament gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Vorfall seien unter anderem Velofahrer verletzt worden. Zwei Personen seien ins Spital gebracht worden, ihre Verletzungen dürften aber nicht lebensbedrohlich sein, teilte die Ambulanz mit. Das Gebiet rund um das Parlamentsgebäude ist abgeriegelt. Gemäß Polizeiangaben hat die Antiterrorismuseinheit die Untersuchung des Vorfalles übernommen. Die Türkei will elektronische Produkte aus den USA boykottieren. Das sagte der türkische Präsident Erdogan in der Hauptstadt Ankara als Reaktion auf die Sanktionen und Zölle, die die USA eingeführt haben. Man könne anstatt eines iPhones auch ein Gerät von Samsung kaufen, so Erdogan. Die türkische Währung, die Lira, hat sich nach dem Kurssturz in den letzten zwei Tagen leicht erholt. Sie legte im Vergleich zu Euro und Dollar rund 5% an Wert zu. Wenn die Schweizer Bevölkerung Geld ausgibt, dann tut sie das meist mit einer Debitkarte, wie zum Beispiel der Maestro oder der Postfinanzkarte. Dies zeigt eine Umfrage der ZHAW und der Universität St. Gallen. Demnach werden 37% der Ausgaben mit der Debitkarte getätigt, knapp vor dem Bargeld mit 36%. Die Kreditkarte kommt bei 23% der Ausgaben zum Zug. Welches Zahlungsmittel zum Einsatz komme, sei unter anderem von Ort und Höhe des Betrags abhängig. Kleinbeträge bis 20 Franken würden noch vorwiegend in bar bezahlt. Erst bei höheren Beträgen würden die Karten gezückt. Steigende Preise und eine kleinere Auswahl, das befürchten die Gegner bei einem Ja zu den Agrarinitiativen, über die am 23. September abgestimmt wird. Die Fairfood-Initiative und die Initiative für Ernährungssouveränität würden den Staat und die Lebensmittelbranche zwingen, einen teureren Kontrollapparat im In- und Ausland aufzubauen, heißt es von Seiten des Nein-Komitees. Dem Komitee gehören Vertreter von FDP, SVP, CVP, BDP und der Wirtschaftsverbände an. Über die Argumente der Befürworter haben wir gestern in den Nachrichten berichtet. Die Migros ruft M-Budget-Orangensaft zurück. Bei einer internen Kontrolle sei festgestellt worden, dass sich Metallstücke im betroffenen Produkt befinden können, schreibt Migros. Betroffen seien 1 Liter Flaschen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 3. November 2018. Der Saft sollte laut Migros nicht getrunken und in die Läden zurückgebracht werden. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es teils sonnig, teils bewölkt, bei etwa 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Da und dort gehen noch Regenschauer nieder. Morgen wird es ziemlich sonnig und etwa 27 Grad warm.
Nun hat sich also auch die Zürcher Kantonalbank, die ZKB, im Steuerstreit mit den USA freigekauft, indem sie knapp 100 Millionen Dollar bezahlt. Das war nötig geworden, weil die ZKB vor 10 Jahren von der UBS mutmaßliche Steuersünder übernommen hatte. Mit dem Freikauf der ZKB ist der Steuerstreit, der die Schweiz während Jahren beschäftigte, weitgehend erledigt. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Zuerst die UBS. 780 Millionen Dollar musste sie zahlen, um den Steuerstreit mit den USA zu beenden. Das war Anfang 2009. Die Credit Suisse musste, 5 Jahre später, eine Buße von sage und schreibe 2,6 Milliarden Dollar zahlen. Der Kurs des damaligen US-Justizministers war klar.
To be clear, no individual or company, no matter how large or how profitable, is above the law.
Niemand stehe über dem Gesetz, kein Individuum, keine Firma, wie groß auch immer. Das bekam auch Julius Baer zu spüren, 2 Jahre später. Die Bank konnte sich mit rund 550 Millionen Dollar freikaufen. Verglichen damit kommt die Zürcher Kantonalbank jetzt mit einem blauen Auge davon. Allerdings sind 100 Millionen nicht nichts, gerade für ein Staatsinstitut.
Die ZKB war nicht ein kleiner Goldfisch im großen Teich,
sagt Rechtsprofessor Peter V. Kunz, der den Steuerstreit seit seinen Anfängen verfolgt.
Die ZKB hat vor allem, wenn man die offizielle Stellungnahme der Amerikaner anschaut, schon klarerweise gegen amerikanisches Recht verstoßen.
Und das, obschon sie vergleichsweise wenige Kunden in den USA betreute. Doch sie war so forsch, Kunden dann noch zu übernehmen, als sie sich bei der UBS davonmachen wollten, weil die UBS bereits im Visier der US-Behörden war.
Die ZKB, aber auch anderen schweizerischen Banken, denken Sie etwa an die untergegangene Bank Wegelin, die haben einfach zu spät gelernt.
Im Unterschied zu den Grossbanken. UBS, CS, BER und ZKB, diese Institute gehören zur sogenannten Kategorie 1 im Steuerstreit. Diese Kategorie umfasst Banken, gegen die die USA ein Strafverfahren eingeleitet haben. Dazu gehört auch die Basler Kantonalbank, die den Steuerstreit noch nicht erledigt hat. Ebenso die Bank Pictet und weitere, weniger bekannte Institute. Sie müssen sich noch gedulden. Rechtsprofessor Kunz überrascht das gemächliche Tempo der USA nicht.
Die großen Fische, die sind bereits durch. Es geht um Aufräumarbeiten. Ich denke, auch die aktuelle amerikanische Regierung ist nicht mehr ganz so sehr daran interessiert.
Dennoch, das Ende des Steuerstreits, der die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA während Jahren belastet hat, rückt näher.
Ich denke, 2018 wird tatsächlich der US-Bankenstreit erledigt werden.
Bleibt die Frage, ob die Banken aus dem Steuerstreit mit den USA auch etwas gelernt haben.
Die meisten Banken haben schon Lehren daraus gezogen, dass sich ein unrechtmäßiges Verhalten im Ausland eben auch nicht lohnt. Es ist teuer und illegal, wenn man sich nur in der Schweiz korrekt verhält, aber im Ausland ausländisches Recht bricht.
So sei beispielsweise das Risikomanagement verbessert worden. Auch die Finanzmarktaufsicht FINMA kontrolliere die Banken unterdessen viel strenger und mit der Einführung des automatischen Informationsaustauschs sei das Bankgeheimnis ohnehin hinfällig geworden. Und das bedeutet das Ende eines während vielen Jahren äußerst lukrativen Geschäftszweigs der Schweizer Banken, bilanziert Rechtsprofessor Peter V. Kunz.
Das frühere Bankenmodell der Beihilfe zur Steuerhinterziehung für ausländische Kunden ist tatsächlich heute nicht mehr möglich. Ich denke, das war ein internationaler Druck, der zur Reinigung des schweizerischen Bankenplatzes durchaus sinnvoll gewesen ist.
Eine Reinigung, die möglicherweise hilft, dass die Banken Risiken schneller erkennen und entschiedener darauf reagieren. Beispielsweise im Zusammenhang mit Geldwäschereifragen.
Minuten vor 1, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Wegen der Hitze wächst die Angst vor weiteren grossen Bergstürzen. Fachleute beruhigen gleich. Dann:
Ich bin pensioniert und habe nicht so viele Franken zur Verfügung.
Gute Ware muss auch einen guten Preis haben.
Wer kauft was und wo ein und warum, fragen wir vor der Abstimmung über die Fairfood-Initiative. Und kurz vor 1:
Haben alle Wasser genommen? Tutti hanno preso dell'acqua, se no c'è ancora lì. Mindestens eine Flasche, weil es wird wirklich warm. Sonst gibt es Kopfschmerzen.
Fast Nacht für Nacht wird im Innern des Gotthard-Basistunnels geputzt und ausgebessert. Unsere Korrespondentin hat sich zeigen lassen, was es da alles zu tun gibt. Ja, bewegt sich wieder, der Piz Cengola in Bergell, wo letztes Jahr zu einem großen Bergsturz, wo es zu einem großen Bergsturz gekommen war, mit 8 Todesopfern. Und nach den gestrigen Informationen der Bündner Behörden bereitet sich das Dorf Bondo wohl oder übel auf einen neuen Abbruch am Berg oben vor. Die Hitze spielt als Auslöserin von Felsstürzen eine Rolle. Und da fragt sich, was bedeutet der heiße Sommer insgesamt für die Felssturzgefahr in den Schweizer Bergen? Peter Maurer hat sich bei Experten erkundigt.
Es war die Bundespräsidentin persönlich, die vor einem Jahr, nur wenige Stunden nach dem gewaltigen Bergsturz bei Bondo, eine Erklärung dafür lieferte: der Klimawandel. Und wörtlich meinte Umweltministerin Doris Leuthard damals: Es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen. Die Klimaerwärmung als Schuldige. Die Erwärmung in den Bergen, die das normalerweise dauerhaft gefrorene Gestein, den Permafrost, auftaut und zu gewaltigen Bergstürzen führt. Stimmt das so? Ueli Gruner, Geologe und Lehrbeauftragter für Naturgefahren an der Universität Bern, sagt dazu:
Ich habe mal alle Bergstürze im Alpenraum angeschaut und da konnte man keinen Zusammenhang feststellen zwischen solchen Faktoren, also Erwärmung oder Kälte, eher sogar, dass es in kälteren Zeiten, nassen Zeiten, tendenziell zu etwas mehr Bergstürzen kommen kann.
Von großen Bergstürzen spricht man, wenn Gesteinsmassen von mehr als 1 Million Kubikmeter abbrechen. Zu solchen Bergstürzen, sagt Geologe Gruner,
kommt es im Alpenraum durchschnittlich etwa alle 5 bis 10 Jahren.
Aber wie sieht es mit kleineren Felsstürzen aus, mit Abbrüchen, zum Beispiel jetzt im Hitzesommer 2018? Marcia Phillips, Geografin und Permafrostforscherin im Institut für Schnee- und Lawinenforschung, sagt:
Der Hitzesommer 2018 hat ähnliche Folgen wie die vorherigen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das heißt, oberflächennahe Felsstürze, die aus der Auftauschschicht vom Permafrost kommen. Das sind die obersten Zentimeter bis einige Meter vom Permafrost, die schmelzen und dann kann es Felsstürze geben.
Aber
das ist überhaupt nicht außergewöhnlich. Die Hitze führt dazu und dann auch noch, wenn wir zum Beispiel Gewitterregen haben im Gebirge, das kann auch dazu führen, dass die Felsen destabilisiert werden.
Und Geologe Ueli Gruner gibt zu bedenken:
Im Frühling zum Beispiel, wenn eben der Frost auftaut, dann haben wir auch eine erhöhte Steinschlaggefährdung in den Alpen. Auch dann zumal gibt es viele Ereignisse, die hinunterkommen. Nur bemerkt das niemand, weil vielleicht nur Skitourengänger unterwegs sind, aber nicht Berggänger wie im Sommer.
Es gebe zwar eine Häufung von kleineren Ereignissen, Felsstürzen, im Zeitraum ab Juli, August, September, sagt Geografin Phillips.
Besonders wenn es warm ist. Aber wir wissen nicht, ob die mit der Zeit zugenommen haben, weil jetzt wissen wir, dass viele Leute oder fast alle Leute mit einem Smartphone unterwegs sind und sehr viel fotografieren und filmen. Und früher bekam man einfach diese Informationen nicht.
Man wusste es früher nicht, wenn irgendwo in den Bergen irgendetwas runterging oder erst Tage oder Wochen später. Trotzdem die Frage an Geologe Gruner: Wird es angesichts des Klimawandels, der Erwärmung, gefährlicher in den Schweizer Bergen?
Also man muss unterscheiden zwischen den Hochalpen und den Gebieten, wo wir uns bewegen in der Regel. Also eine Hitze ist für das Gestein eher eine Beruhigung, mit Ausnahme in Gebieten, wo Permafrost auftaut, also in Hochalpen. Dort kann es zu einer Häufung kommen von solchen kleinen Ereignissen, aber die Wärme ist eigentlich eher eine Beruhigung für das Gestein. Es kann sich ruhiger verhalten, verhält sich auch erfahrungsgemäß ruhiger, als wenn es eben sehr kalt ist und dann im Frühling Schnee kommt und der taut und der Regen, der in die Klüfte eindringt.
Die Hitze als Beruhigung für das Gestein. Bei den Menschen freilich sorgt die Hitze mitunter für das Gegenteil.
Gleich mehrere Medikamentenskandale haben in den letzten Wochen die Patientinnen und Patienten in Deutschland verunsichert. Ein Pharmaunternehmen zum Beispiel soll Krebsmedikamente verkauft haben, die aus griechischen Kliniken gestohlen wurden. Zudem wurde ein blutdrucksenkendes Mittel zurückgerufen. Das Medikament sei verunreinigt gewesen, hieß es. Nun warnen Apotheker in der Süddeutschen Zeitung, der Kostendruck im Gesundheitswesen und die Globalisierung des Marktes könnte die Probleme mit verunreinigten oder gefälschten Medikamenten verschärfen. Bei mir ist nun Philipp Meyer von der SRF Wirtschaftsredaktion. Da fragen wir uns natürlich, müssen sich auch die Patientinnen und Patienten in der Schweiz Sorgen machen?
Nun, wenn wir die Medikamente in der Apotheke, beim Arzt oder im Spital beziehen, sind wir derzeit in der Schweiz noch gut geschützt. Wir profitieren davon, dass die Schweiz ein kleiner, ein hochreglementierter Markt ist. Aber so einfach wegdiskutiert ist das Thema nicht, denn es handelt sich beim Medikamentenmarkt generell um ein hochkomplexes, immer globalisierteres System. Deshalb gibt es durchaus auch für die Schweiz Warnzeichen, welche Gesundheitsfachleute ganz genau beobachten.
Und was sind das für Warnzeichen, dass auch bei uns gefälschte, unwirksame oder gar schädliche Medikamente auf den Markt kommen könnten?
Wir berichten in der letzten Zeit immer wieder über Versorgungsengpässe bei wichtigen Medikamenten in Spitälern. In den letzten Monaten kam das immer wieder vor. Hersteller können zum Beispiel ein gewisses Krebsmedikament nicht produzieren, weil die einzige Fabrik, die den Wirkstoff herstellt, in China abgebrannt ist. Nun können sich Spitäler, wenn sie das bei Swissmedic anmelden, sich kurzfristig umschauen, wo in Europa das Medikament noch verfügbar ist und es dort einkaufen. Damit kommen Sie mit diesem Parallelmarkt in Berührung, der derzeit in Deutschland für Probleme sorgt. Ein zweiter Punkt, das neue Heilmittelgesetz erlaubt es auch Privatpersonen, beschränkt teure, rezeptpflichtige Medikamente im Ausland selbst zu beschaffen. Das sind potenzielle Einfallstore für gefälschte oder falsch behandelte Medikamente. Ein Systemproblem wie in Deutschland gibt es aber nach Auskunft von hiesigen Apothekern und der Arzneimittelkontrollstelle Swissmedic nicht. Viel gefährlicher ist es, wenn wir Schweizerinnen und Schweizer illegale Medikamente in Online-Shops in Osteuropa oder Asien bestellen.
Und gibt es da gewisse Medikamente, die besonders anfällig sind für, ich sag mal, kriminelle Machenschaften?
Nun, für diese Kriminellen lohnen sich vor allem teure Medikamente, die sich nicht so einfach beschaffen lassen. Dort wird es auch schnell gefährlich, falls Kopien giftig sind oder auch, falls sie unwirksam sind, zum Beispiel bei einem Krebs- oder einem HIV-Medikament.
Sie haben die Parallelimporte angesprochen in Deutschland. Deutschland hat offensichtlich ein Systemproblem, die Schweiz weniger. Wo liegt der Unterschied?
Nun, es ist politisch gewollt in Deutschland, dass Apotheker einen Teil der kassenpflichtigen Medikamente aus anderen europäischen Ländern kaufen, wo sie viel günstiger sind. Diese Parallelimporte werden häufig umgepackt. Man weiß nicht mehr so genau, wo die Medikamente herkommen. Das öffnet Türen für Missbrauch. Bei uns werden bei kassenpflichtigen Medikamenten die Preise festgesetzt. Damit haben nicht einmal die Krankenkassen Interesse, zu viele Parallelimporte zuzulassen, denn sie müssten den vollen Preis vergüten. Und außerdem lohnt sich der Aufwand kaum, weil jeder einzelne Parallelimport muss einzeln bewilligt werden und man muss die Packung umschreiben und den Beipackzettel umschreiben. Es gibt eine Firma, die das anbietet in der Schweiz, soweit möglich, und sie hat dieses Jahr lediglich ein halbes Dutzend Anträge gestellt. Also solange politisch eine größere Liberalisierung in der Schweiz nicht gewollt ist in diesem Bereich, werden wir auch weiterhin ein Stück besser geschützt sein.
Danke, Philipp Meyer von der SRF Wirtschaftsredaktion. Was wir essen, soll gesund sein und umwelt- und tierfreundlich produziert. So fordert es die Fair Food-Initiative, über die wir im September abstimmen. Die Initiative sei überflüssig, finden jedoch die Gegner. Sie würde alles verteuern und gegen Handelsverträge verstoßen. Ja, und was wollen die Konsumentinnen und Konsumenten? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, dieses oder jenes Fleisch oder Gemüse zu kaufen. Das zeigt Sabine Gorsches Besuch beim Discounter Lidl im Thurgau und auf dem Gemüsemarkt in Bern.
Guten Morgen. Drei Schale Himbeere, ja.
Samstagmorgen auf dem Berner Markt vor dem Bundeshaus. Zwischen den vielen Marktständen flanieren Familien mit Kindern, junge und alte Menschen und begutachten das Angebot. Tomaten aus dem Seeland, Fleisch aus dem Emmental, Brot aus Belp oder Käse aus dem Gantrisch. Das meiste lokal, vieles Bio. Wer hier einkauft, tut dies ganz bewusst, wie diese Frau.
Ich habe verschiedene Randen gekauft, Randenpesto, habe Sellerie gekauft und Kräuter. Ich mache selber Teigwaren und da brauche ich auch immer wieder Sösschen dazu.
Sie achte sehr auf ihre Ernährung.
Das ist das Wichtigste eigentlich. Warum? Weil der Mensch ist das, was er isst. Und eigentlich auch Krankheiten und alles entstehen schlussendlich wegen dem richtigen oder wegen dem falschen Essen. Ja.
In der Nähe füllt ein junger Mann mit langen Rasta-Zöpfen seinen Rucksack mit verschiedenen Gemüsen, Zitronen, Radieschen, Pilzen und Kräutern. Für seine Einkäufe hat er gebrauchte Papiertüten mitgebracht. Auch er achte sehr auf seine Ernährung und die Herkunft der Lebensmittel.
Das ist bei uns, was mir sehr wichtig. Es kann von weit her kommen, aber der wollte wissen, woher.
Aber, fügt er an, alles wissen könne man nicht. Szenenwechsel. Industriequartier Weinfelden. Hier steht seit fast 10 Jahren eine Filiale des deutschen Grossdiscounters Lidl. Damals eine der ersten in der Schweiz. Mittlerweile gibt es deren 122, alle fast gleich groß, mit demselben Sortiment und tiefen Preisen. Das kommt bei der Schweizer Kundschaft offensichtlich an. Lidl wächst rasant.
Heute haben wir ein bisschen Obst und ein bisschen Brot, das immer sehr lecker ist hier. Und die Donuts, die sind auch mega fein.
Sagt eine Frau, die ihren Einkaufswagen zwischen den Gestellen hindurchschiebt. Schaut sie auf die Herkunft der Waren.
Beim Fleisch schon, wo es herkommt, aber direkt jetzt auf Bio nicht. Also da nehme ich dann das, was mir ins Auge sticht, was mir gefällt.
Wobei, auch Lidl will nachhaltig sein. Auch hier gibt es Bioprodukte und Waren von lokalen Produzenten. Doch für viele Kundinnen und Kunden steht das beim täglichen Einkauf nicht im Vordergrund. Frage an einen Mann: Wissen Sie, woher Ihre Einkäufe kommen?
Nein, ich weiß nicht. Schaue ich nicht groß. Das spielt keine Rolle für mich, es muss einfach gut schmecken. Ja.
Und auch für diese Frau ist die Herkunft und die Art der Produktion nicht wichtig.
Nein, ehrlich gesagt nicht, weil für mich ist der Preis entscheidend bei der Wahl.
Und der sei hier eben tiefer als bei anderen Anbietern. Auch eine weitere Kundin sagt, der Preis sei wichtig.
Ich bin pensioniert und habe nicht so viele Franken zur Verfügung.
Merci. 6 Franken für Sie bitte. Und 10. Oder haben wir alles?
Zurück auf den Berner Markt. Der Mann mit den Rasterzöpfen packt die vollen Papiertüten in seinen Rucksack und bezahlt.
65 Franken wäre es.
Viel Geld, doch ihm ist es das wert.
Wenn man mal ein bisschen helfen beim Ernten und weiss, was das zu tun gibt, was das alles von Handarbeit gemacht wird, ist es eigentlich eh viel zu billig. Und darum finde ich, ist es eigentlich eine gute Ware, muss auch einen guten Preis haben.
Verschiedene Einkaufswelten, verschiedene Denkweisen.
Vier Minuten vor eins. Wenn die Weichen nicht ganz sauber funktionieren, wenn der Zug nicht ganz perfekt rollt oder wenn Staub die Elektronik lähmt, dann ist es im Gotthardtunnel Zeit zu putzen, saugen und revidieren. Anderthalb Jahre ist der Basistunnel nun in Betrieb. Der Bahnverkehr laufe soweit sicher und zuverlässig, so die SBB. Aber es braucht viel Unterhalt und laufend Verbesserungen. Und dafür wird im Tunnel 3 Nächte pro Woche gearbeitet. Caroline Türkauf war letzte Nacht für uns dabei.
Haben alle Wasser genommen?
Es wird wirklich warm.
Bis zu 40 Grad heiß wird es im Innern des Tunnels. Die 50 Mitarbeiter, die in der Nacht den Tunnel unterhalten, mussten sich daran gewöhnen, sagt Daniel Salzmann bei SBB Infrastruktur Leiter Projekt Nord-Südachse Gotthard.
Im Sommer ist es einfacher als im Winter, da haben sie draußen so warm wie drin. Im Winter ist es recht gefährlich, auch dass man sich erkältet. Man ist hier bei 40 Grad, schwitzt, arbeitet, zum Teil sehr streng körperlich, wenn man Reinigungsarbeiten macht.
Es rattert ein sogenanntes Erhaltungsfahrzeug heran. Darauf sind die Arbeiter mit den Maschinen, die sie für ihre anspruchsvollen Arbeiten im Tunnel gebrauchen. Und ganz wichtig, hier sind auch die Toiletten und der klimatisierte Aufenthaltsraum, sagt Daniel Salzmann.
Die Männer machen auch ihre Mittagspause dort, oder? Die haben nachts um 2 haben die Mittag. Das heißt, sie werden etwas essen, viele bringen ihr Sandwich mit, vielleicht wärmt sich mal einer was auf. Meistens wird getrunken, man muss viel Wasser trinken, man isst etwas und nach einer halben Stunde arbeitet man wieder weiter.
Die Männer putzen zum Beispiel, saugen den Staub und den Dreck mit riesigen Staubsaugern ein. Dreck, den die Räder von draußen in den Tunnel hineinfahren. Dieser gefährdet die vielen Hightech-Geräte, die in den Tunnelwänden in Schränken verbaut sind.
Dann öffnen sie die Schränke, nehmen Filter raus, reinigen die Filter, setzen die wieder ein. Dann werden sie die Türe zerlegen, die Verkleidung der Türe abnehmen, dort die Mechanik ölen, die Türe wieder justieren.
So, dass alle technischen Anlagen einwandfrei funktionieren. Eine weitere nächtliche Station der Unterhaltsarbeiter sind die Weichen, sagt Daniel Salzmann.
Bei den Weichen muss man von Hand gewisse Teile auswechseln. Die Verschleißteile nennen wir das, die muss man auswechseln. Da sind Männer an der Arbeit.
Die Weichen im Gotthard-Basistunnel sind komplex, weil sie sehr neuartig sind. Die Sensoren der Hightech-Weichen sind deswegen noch regelmäßig defekt. Stefan Sommer, Leiter Fahrwerk bei SBB Infrastruktur, redet von tückischen Kinderkrankheiten, die der Tunnel hat. Ein anderes Sorgenkind ist die Spurweite der Schienen.
Die Spurweite im Gotthard-Basistunnel ist eher auf der engen Seite bemessen. Also wir haben festgestellt, bei einzelnen IC-Einfahrten mit 200 Stundenkilometern, dass dort Vibrationen spürbar sind. Und dort haben wir jetzt Maßnahmen ergriffen. Die Züge werden früher in die Revision genommen, um die Radprofile optimal in einer optimalen Form zu halten. Mit diesen Maßnahmen spüren sie als Kunde überhaupt nichts.
Weil die Spurweite zu eng berechnet wurde, muss sie jetzt erweitert werden. Das kostet rund 9 Millionen Franken, sagt Stefan Sommer. Der Unterhalt des Gotthard-Basistunnels ist anspruchsvoll. Nicht zuletzt deshalb, weil alle Arbeiter unter großem Zeitdruck arbeiten müssen. Zu ihrer Unterstützung testet die SBB Brillen mit integrierten Bildschirmen. Auf denen sieht der Mitarbeiter vor Ort Lösungswege und Anweisungen der Fachleute, die beispielsweise in Bern sitzen. Durch diese Fernsteuerung, durch solche Reality-Brillen, so die Hoffnung, könne die Effizienz noch weiter erhöht werden. Denn wenn auch der Betrieb im Gotthard-Basistunnel rund läuft, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial.
Aus dem Gotthard-Tunnel der Bericht von Caroline Türkauf. Ja, und gleich nimmt uns Martin Aliot im ersten und vierten mit in ein Pub in Dublin. Und zwar nicht wegen des Guinness. Unser heutiges Rendezvous mit der Welt nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Valerie Wacker.
In der italienischen Stadt Genua ist eine mehrspurige Autobahnbrücke eingestürzt, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die Brücke führt über Gleise und ein Gewerbegebiet. Über allfällige Opfer ist noch nichts bekannt. Die Steuervorlage 17 stößt in der Wirtschaftskommission des Nationalrats auf Zustimmung. Sie stimmt dem Vorschlag, der die Unternehmenssteuerreform mit einer Finanzspritze für die AHV verknüpft, in zentralen Fragen zu. In London ist am Morgen ein Auto in die Sicherheitsabsperrung vor dem Parlament gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, der Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Die Antiterroreinheit habe die Untersuchung übernommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.